Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im 2. Mose 34,6 hat Gott eine Begegnung mit dem Mose. Und dort stellt Gott sich an Mose vor. Und er sagt zu ihm: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Und mit diesem wunderbaren Vers, wo unser Gott so schön beschreibt, begrüße ich alle ganz herzlich zum Gottesdienst. Als ich gestern den Wetterbericht und die Medien durchgeschaut habe, habe ich gedacht, dass ich heute auch allein in der Kirche bin. Aber schön hat ihr auf die Strasse gewagt und es nicht ganz so schlimm, wie sie gesagt haben. Ein Gnädiger, ein Barmherziger, ein Geduldiger, ein Treuer und ein liebender Gott. So sagt er es von sich selber. Und dieser Gott ist der Grund, warum wir uns heute versammeln und miteinander Gottesdienst zu feiern. Lasst uns miteinander ihn anbeten. Du beten zum Anfang. Gott, wir danken dir, dass wir uns versammeln, dass wir zusammen sein, aus deinem Wort hören. Du siehst, was uns beschäftigt, warum wir hier sind. Ich möchte dich bitten, sprich zu jedem Einzelnen, der jetzt hier ist. Dass du ein lebendiger Gott bist, der spricht und der sich für uns interessiert. Bist du anwesend, Herr. Amen.
Die erste Lesung ist aus dem Psalm 130. Ein Lied fürs Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Bitte höre mich an. Herr, lass mein Flehen doch zu dir dringen. Wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Ich setze meine Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein erlösendes Wort. Ja, ich warte voller Sehnsucht auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, denn er allein ist gnädig. Er erlöst ganz und gar. Er wird Israel von aller Schuld befreien. Die zweite Lesung ist aus Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden! Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinen anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hatte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt.
Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Treue und Liebe kennen kein Ende. So haben wir es gehört am Anfang in der Vorstellung von Gott. Was für ein wunderbarer Gott. Die Vorstellung geht aber noch weiter. Gott sagt halt zu Mose: Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Gott stellt sich also vor als ein barmherziger Gott, der den Menschen seine Vergebung zukommen lässt. Und er sagt, dass er denen, die er vergibt, Segen zukommen über Tausende von Generationen. Doch diejenigen, die nicht wollen, die werden die Folgen tragen bis in die vierte Generation. Ich betone das, weil das uns oft ein bisschen ungerecht vorkommt. In einer individualistischen Gesellschaft hat man Mühe damit, dass Kinder, Enkel und Urenkel soll an der Schuld der Eltern leiden. Aber ich betone es wegen dem Gegensatz, der drinnen ist. Tausende von Generationen und vier Generationen. Und auf das sollten wir Frauen schauen. Aber das ist nicht der einzige Gegensatz, den er aufstellt. Es ist auch ganz klar bereits hier, entweder es gibt Vergebung von Schuld oder es gibt Vergeltung für die Schuld. Entweder sie wird erlassen und vergeben oder sie wird bestraft. Aber sie löst sich nicht einfach in Luft auf. Und in der ganzen Bibel finden wir zu diesem Thema ein einheitliches Bild. Wie ein roter Faden zieht sich das durch, vom 1. Mose Kapitel 3 bis zur Offenbarung 22. Die Sünden der Menschen, ihre Schuld vor Gott, sind ein grosses, zentrales Problem, wo man nicht einfach um den Tisch fallen. Nie wird die Sünde verniedlicht, so wie wir es manchmal tun, wenn wir Sünde und Schoki-Essen miteinander gleichsetzen. Es gibt keinen Schwamm drüber. Es gibt nur Vergebung oder Konsequenzen. Etwas anderes kennt die Bibel nicht. Und dementsprechend ist es ja auch sehr naheliegend, dass das Thema ins Vaterunser seinen Weg gefunden hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. So beten wir es Sündig für Sündig. Und dieser Teil vom Gebet besteht aus zwei Teilen. Der erste ist in einer Bitte formuliert. Also es heisst, eigentlich ist es eine Befehlsform. Vergib. Das Bitte hat man weggelassen. Wahrscheinlich aus Spargründen. Ich weiß auch nicht warum. Vergib uns. Vergib. Und das zweite ist eine Spezifizierung. Wie soll er dir vergeben? Und das heisst, vergib uns so, wie wir anderen auch vergeben. Wir können auch umformulieren und sagen, gib uns Vergebung nach dem Mass, wie wir es anderen zukommen lassen. Vergib gleich, wie wir auch vergeben. So wie wir in den Wald riefen, so gib sie es zurück. Und das klingt im ersten Moment so wie nach einer Bedingung. Euch wird vergeben, wenn ihr auch vergebt. Und tut mir leid, ich kann das nicht wegexegetisieren. Es ist tatsächlich eine Bedingung. Gott vergibt, wenn wir auch bereit sind zum Vergeben. Gegen das kann man sich jetzt, gegen den Gedanken wehren man sich. Und es passt doch nicht zu dem liebenden, barmherzigen und vergebenden Gott. Er vergibt doch alle Schuld. Schließlich ist doch Jesus am Kreuz für alle gestorben. Also ist doch alle Schuld vergeben. Und da passt die Bedingung überhaupt nicht an. Aber Gottes Vergebung funktioniert nicht so. Gottes Vergebung funktioniert nicht nach dem Gießkannenprinzip. Sie wird nicht einfach über alle im gleichen Maße ausgossen. Sondern Vergebung kommt nicht automatisch. Vergebung steht aber allen zur Verfügung. Jeder kann sie in Anspruch nehmen, aber keiner muss. Es ist wunderbar am christlichen Glauben, dass wir einen Gott haben, der sich nicht aufdrängt. Wenn Gott in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit würde erscheinen, dann würde jeder sofort an ihn glauben. Aber der freie Wille des Menschen wäre sofort aufgehoben. Gott drängt sich nicht auf. Er offenbart sich Stück für Stück, zeigt hier und da etwas von seiner Güte, wo er die Menschen einladet in seine Gemeinschaft. Er reicht still und heimlich die Hand zur Versöhnung. Er macht das Angebot zur Vergebung, aber er prügelt niemand in den Himmel. Vergebung ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das man annehmen kann oder ablehnen. Manche vergleichen es auch mit einem Gutschein. Ein Gutschein, der seinen Wert erst dann entfaltet, wenn man ihn einlöst. Aber wie nimmt man das Geschenk an? Wie löst man den Gutschein ein? Da muss ich mich mit einem uralten Begriff behelligen. Die Bibel sagt das immer wieder, die Menschen sollen Buße tun. Und wenn man im Baselgebiet von Buße redet, dann hat man ziemlich schnell ein Bild von einem Pfarrer mit einer Peitsche vor Augen. Das ist nicht so gemeint. Wir haben ein völlig verdrehtes Bild von Buße aufgrund der Kirchengeschichte. Buße hat nichts damit zu tun, dass man sich selber bestrafen tut für seine Sünden. Selbstgeiselungen oder irgendwelche anderen Übungen haben nichts zu tun mit dem biblischen Bußbegriff. Im Griechischen heisst es Metanoia. Und das kann man einfach übersetzen mit Umkehr. Das Wörterbuch ergänzt noch, es ist eine grundlegende Änderung des Denkens. Ich könnte mir das so vorstellen, wie wenn man am Wandern ist und plötzlich merkt, dass man die falsche Richtung geht. Dann benötigt es Metanoia. Man muss sich eingestehen, dass man falsch gelaufen ist und dann muss man umkehren. Und in eine andere Richtung gehen. Eine grundlegende Änderung vom Denken. Stellt euch einen leidenschaftlichen Metzger vor, der Vegetarier wird. Ungefähr so, in diesem Mass, können wir uns das vorstellen, wie das in diesem Begriff steckt. Und wir können es noch viel radikaler ausdrücken. Wenn die Bibel von Buße spricht, dann meint sie eine radikale Umwandlung, eine radikale Änderung vom aktuellen Kurs. Und das ist das, was nötig ist, um die Vergebung zu erhalten. Der Mensch muss einsehen, dass er fehl am Platz ist, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er eben sündigt. Und das zu merken, ist manchmal gar nicht so einfach. Man kann es merken, wenn man die Bibel liest. Vor allem in der Bergpredigt hat Jesus sehr hohe Anforderungen gesteckt. Und wenn man die durchliest, dann merkt man sicher, das eine oder andere, wo man auf dem falschen Weg ist. Paulus beschreibt aber auch, dass der Geist Gottes in uns als ein Überführer wirkt. Dass wenn Gott, der Geist in uns ist, dass er uns aufmerksam macht auf die Sachen, die noch verkehrt laufen. Und es gibt noch einen Weg, und das ist der mühsamste und der schwierigste. Das ist Ermahnung durch andere Christen. Das ist etwas, was in unserem Kontext, im reformierten Kontext, nur sehr wenig gemacht wird, weil ja jeder für sich selber verantwortlich ist. Die ersten Gemeinden haben nicht so funktioniert. Wenn sie gesehen haben, dass einer auf Abwägen ist oder sein Verhalten völlig am Evangelium vorbeigeht, dann hat man ihn liebevoll darauf aufmerksam gemacht. Naja, vielleicht auch manchmal viel weniger liebevoll. Aber so sollte man es auf jeden Fall machen. Wenn man gemerkt hat, dass man immer auf dem falschen Weg ist, dass man fortlaufend in Sünde lebt, dann ist Buße der Entscheid, es anders wollen zu machen. Achtung, Buße heisst nicht, dass man ab sofort perfekt ist, sondern es markiert den Beschluss, man will es besser machen. Ein wichtiger Vers zu diesem Thema finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 9. Dort lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von aller Bösen reinigen. Und das ist eine ganz klare Verheißung, was versprochen ist. Wenn wir bekennen, wird Gott vergeben. Und das leitet über in den zweiten Teil. Es ist eigentlich auch schon ein bisschen der Buße drin, aber ein Bekennen von der Sünde. Sünde beim Namen nennen, zugeben, offenlegen, das bedeutet Bekennen. Das Gegenteil von Bekennen finden wir in der Sündenfallgeschichte, wo sie von dieser Frucht gegessen haben. Gott fragt den Adam, der Adam gibt der Eva die Schuld. Dann fragt Gott die Eva und die Eva gibt der Schlange die Schuld. Und ja, die Schlange hat plötzlich nicht mehr reden und darum niemand noch die Schuld geben. Aber das ist Gegenteil von Bekennen. Ausreden finden, das anderen zuschieben, kleinreden. Es machen es ja schließlich alle. Warum soll es denn so schlimm sein? Und das Bekennen, das läuft ab in einem einfachen Gebet. Mit jemandem zusammen oder im stillen Kämmerli. Gott vergib mir das und das. Wie das abläuft, haben wir in der Geschichte gehört vom Schuldknecht. Ein Schuldknecht, der sich an seiner grossen Schuld sehr wohl bewusst ist und genau weiss, dass er nicht bestehen vor seinem König. Er sucht nicht nach Ausreden, sondern er bittet um Gnade. Und dann erlässt ihm der König seine Schuld, so wie es Gott uns auch verspricht. Und eigentlich müsste der Knecht in diesem Augenblick sehr, sehr glücklich gewesen sein. So wie wenn nach einer grossen, langen Wanderung den schweren Rucksack endlich ablegen kann, so hätte er seine Schuld abgeben. Wir hören dann später noch, wie es weiter ist gegangen. Aber so wie der Knecht können auch wir alles, was uns belastet, vor Gott bringen und er wird uns vergeben. Vergebung ist aber nicht etwas, was man einfach einmal im Leben macht und dann ist gut. Vergebung ist nicht ein Gea, das bis ans Lebensende gilt. Einmal und dann ist gut. Nein, Vergebung benötigen wir immer und immer wieder. Aus dem einfachen Grund, dass eben die Metanoia nicht dazu führt, dass man nie mehr sündigt, sondern nur, dass man nicht mehr will sündigen. In dieser Welt ist es uns unmöglich, frei zu bleiben von Fehlern und Sünden. Und Christen sind sich dem bewusst und wissen, dass sie es nicht schaffen. Und darum beten sie Woche für Woche: Vergib uns unsere Schuld. Weil wir immer wieder merken, dass wir es nötig haben. Ein deutscher Pfarrer hat zu diesem Thema mal treffend geschrieben: Was mit Buße anfängt, wird ein Lebensstil. Kind Gottes ist kein Titel, den ich habe, sondern beschreibt meine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und ich finde es ganz schön, es ist nicht einfach etwas, was man einig macht, sondern es wird ein Lebensstil. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr eigentlich auch noch Sachen habt, die ihr unter den Teppich gekehrt habt. Wo oder nicht bekennt, nicht weiter überreden. Aber es belastet euch, weil es eben da ist. Dann möchte ich euch ermutigen, geht das an und putzt auch unter dem Teppich raus. Wie das abläuft oder eben auch nicht funktioniert mit dieser Vergebung, das hat Jesus in einem Gleichnis veranschaulicht. Jesus erzählte ein Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Er erzählt, zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer ist der Superfromme und der Zolleinnehmer ist der, der alle Kassenteile nur mit den Römern kollaboriert. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer dahinter. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil für dich. Der Zolleinnehmer hingegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist nicht der einzige Ort, wo die Bedingung vorkommt. Unmittelbar anschließend als Vater unser, Matthäus Kapitel 6, ab Vers 14, wird es nochmal verdeutlicht. Dort lesen wir, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott euch eure Schuld nicht vergeben. Und in die gleiche Kerbe haut der Apostel Lukas. Er schreibt im Kapitel 6, urteilt nicht über andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Der Zusammenhang ist unlügbar. Der Zusammenhang zwischen der Vergebung, die wir bekommen, und unserer Bereitschaft, anderen zu vergeben. Er ist eindeutig da. Das Gleichnis vom ungerechten Schuldknecht, wo wir vorhin in der Lesung gehört haben, hat das ja auch schon sehr verdeutlicht. Uns ist vergeben und darum sollen wir anderen vergeben. Uns ist Vergebung geschenkt und darum sollen wir sie anderen schenken. Ein Kind Gottes soll nicht unversöhnt sein mit den Menschen. Wer immer wieder Gottes Vergebung überkommt, der soll auch sein Möglichstes tun, um mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Er soll ihnen nichts nachtragen, sondern bereit sein, ihnen zu vergeben. Der Apostel Paulus, mal in einem Anflug von praktischen Gedanken, mal nicht so theoretisch, schreibt zu diesem Thema ganz deutlich. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne die, dass ihr einander vergeben habt. Also Kinder Gottes sollen nicht mit einem Groll aufeinander ins Bett gehen. Ich denke, das ist auch ein guter Ratschlag für eine lange, gesunde Ehe. Wenn man sich immer und immer wieder bereit ist zu vergeben. Und wie geht jetzt das? Spricht man einfach absolvo, ich vergebe und dann ist gut? Auch das ist leider nicht immer so einfach. Es läuft aber ziemlich ähnlich ab. Auch hier ist Bekennen, Benennen, beim Namen nennen hilfreich. Dass du weißt, was du überhaupt vergisst. Und wenn du vergisst, dann heisst es ganz praktisch, dass du auf Rache verzichtest. Du verzichtest auf Vergeltung. Du verzichtest darauf, dass du jetzt alles zu gut hättest, dies meistens zwischen. Und du sagst, es ist okay, ich vergebe. Und so schaffst du die Möglichkeit, dass Versöhnung möglich wird. Und was ist denn, wenn der andere nicht will? Du willst diesem vergeben und dem anderen ist es egal. Der will jetzt noch ein bisschen verrückt und böse bleiben, trotz allem. Das ist sein Problem. Richte nicht über andere, damit du nicht gerichtet wirst. Mach du deinen Teil und er ist für seine zuständig. Anderen vergeben ist alles andere als einfach. Es gibt die kleinen Sachen, wenn der eine den Vortritt nimmt auf der Strasse. Ja, also eine Schuppe, das ist vielleicht auch gut. Oder nicht einmal das. Aber es gibt auch viel Schwerwiegendes. Manche werden beim Erbe über den Tisch gezogen. Es gibt Gewalt in Familien, geistlichen und richtigen Missbrauch. All solche Themen sind schwierig zu vergeben. Aber sie sind nicht ausgenommen von der Aufforderung zu vergeben. All solche Sachen soll man in Angriff nehmen. Und das braucht manchmal sehr viel Zeit. Vielleicht kommt dir jetzt der eine oder andere in Sinn, wo du eigentlich noch hässig bist auf ihn. Und das selbstverständlich aus gutem Grund. Aber auf andere verrückt sein, einen Groll haben, nicht mit ihnen reden wollen, das ist ein Anzeichen dafür, dass du ihnen noch nicht vergeben hast. Und dann hilft es manchmal, eine To-Do-Liste zu machen. Die Leute mal aufzuschreiben. Vielleicht leben sie noch, vielleicht sind sie sogar schon gestorben. Und dann gang für dich den Prozess von der Vergebung durch. Mach dir bewusst, warum genau du so verrückt bist, was sie dir angetan haben. Und sprich ihnen Vergebung zu. Verzicht auf Rache, Verzicht auf einen Groll. Und wenn das schwierig ist, auch mal leise zu machen, dann such dir eine Seelsorge, die dich begleitet und dabei ermutigt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. So beten wir es und so wollen wir auch leben. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Vergebung zu erhalten und er gibt uns auch die Kraft, anderen zu vergeben. Und wir sollten die Möglichkeit nicht ungenützt lassen. Amen.